Ketzer-Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Kardinal Marx, ich bin der Münchner Erzbischof und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Für eine zukunftsfähige Gesellschaft kann christlicher Glaube eine wichtige Rolle spielen.
Aber das sind doch nur Phrasen, genau wie die angeblichen Befehle von oben.
Das Christentum hat sich in der Vergangenheit nicht ausgebreitet, weil es von oben befohlen wurde.
Nein? Und warum hat sich das Christentum dann ausgebreitet?
Es hat sich ausgebreitet, weil die Menschen den Eindruck hatten, sie gingen mit dem Evangelium einen Schritt nach vorn.
Das sind doch wieder nur leere Phrasen. Was soll denn das bedeuten, einen Schritt nach vorn? Sagen Sie doch mal klar und deutlich, was es heißt und nicht so ein Geschwurbel.
Da öffnen sich Horizonte, da spüren wir Rückenwind, nicht niederdrücken.
Ach, was für Phrasen. Der Rückenwind ist längst zu einer Windstille geworden, jedenfalls in Europa. Da nähert sich das Christentum langsam dem Ende.
Das europäisch-christliche Projekt ist nicht zu Ende. Es braucht aber Mut zu einem neuen, kreativen Miteinander von Kirche und einer Gesellschaft.
Ja, wir brauchen schon Mut, aber keine Phrasen. Und wie wäre es stattdessen mal mit Nachdenken? Aber Nachdenken passt ja nicht mit dem Evangelium zusammen.
Das Evangelium hält jedem Denken stand.
Aha. Und welche knifflige Frage wollen Sie mit Ihrem Denken beantworten?
Es gilt immer wieder neu, die Frage zu beantworten, welchen Beitrag der Glaube für die gesamte Gesellschaft leistet.
Ah, Phrasen, das ist doch keine Antwort. Nochmal, als was versteht sich die Kirche mitten in der Welt und nicht nur für sich selbst?
Die Kirche versteht sich als eine Gemeinschaft, die mitten in der Welt da ist und nicht für sich selbst.
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße die daheimgebliebene Ramona, die wegen Stromausfall nicht mitketzern kann. Ich begrüße den daheimgebliebenen Matthias, der erkältet ist. Ich begrüße den ebenfalls daheimgebliebenen Viktor. Ich glaube, er hat einen wichtigen Friseurtermin. Und ich begrüße den tapfersten aller tapfersten, den besten aller besten, den klügsten, den schönsten, Christian. Hallo Christian.
Hallo. Ja, und mein Rechner wollte morgen eine Viertelstunde lang nicht starten und jetzt bin ich trotzdem da. Also das ist ein himmlisches Gefüge, das uns zusammengebracht hat.
Das ist eine Sendung, die mit Katastrophen startet und wir haben uns aber jetzt trotzdem vorgekämpft und können jetzt also unsere Themen geben. Ich gehe mal in unsere Themenübersicht. Wir haben einen Lesestand von dir, Christian, das fliegende Spaghetti-Monster, die Kinderbibel von Daniela Wakonik und Joachim Sohn. Bei der Daniela weiß ich nie, wie man den Nachnamen richtig ausspricht, ne? Wakonik. Dann ein weiteres Thema, kann man über Gott lachen? Fragezeichen. Da geht es um Franziskus. Und wenn wir dazu kommen und genug Zeit haben, Beweise für Jesus. Die werden wir mal durchdeklinieren und gucken, was sie wert sind. Ja, kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Wir haben uns diesen Anruf ausgesucht, im Wesentlichen, weil es das Dümmste war, das greifbar war. Und weil wir nichts Besseres hatten. Und ich möchte euch gerne mal kurz einführen, worum es da ging. Und zwar, ihr habt schon gehört, es ging um Kardinal Marx. Und die Punchline ist, er sagt, das Christentum ist eine Religion der Zukunft. Und wir kennen das ja schon immer, wenn das Christentum in Bedrängnis gerät, dann sagt irgendeiner, gerade jetzt, ne? Wann, wenn nicht jetzt. Und das fand ich so blöde, weil wir ja immer lesen auf dem Atheist Media Blog, dass die Zahlen überall rückläufig sind, also speziell in Deutschland, Westeuropa überall rückläufig. Und trotzdem sagt er, dass es eine Religion der Zukunft sei. Ja, Christian, was hältst du davon?
Ich kann verstehen, dass er es sagt. Schließlich wird er ja von uns dafür bezahlt. Wir finanzieren ihn ja und seinen ganzen Apparat. Insofern hat er noch eine Zukunft, eine finanzielle Zukunft und die ist auch gesichert, weil sich kein Politiker daran traut, ihm das Geld zu entziehen. Aber seitdem die Leute nicht mehr hin müssen, gehen sie auch nicht mehr hin. Ja, es ist nicht wie ein Zahnarzttermin, wo man Leute vielleicht auch ungern hingehen, aber die wissen wenigstens, dass es für was gut ist. Die Leute haben jegliches Verständnis verloren, wozu Kirche und Religion überhaupt gut sein soll. Und dagegen muss er halt anblubbern, würde ich mal sagen.
Weißt du, Christian, ich habe das Gefühl, dass dieses Vergessen, was das Christentum eigentlich ist, dass das nicht der Untergang des Christentums ist, sondern das Überlebenselixier. Also die Leute fantasieren sich halt einfach irgendeinen Käse zusammen. Viele denken ja, Jesus war der erste und wahre Humanist.
Ja.
Und die Bibel sei, zumindest das Neue Testament, eigentlich eine humanistische Schrift und es ging nur um Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Aber wer die Bibel mal reinschaut, der findet sehr, sehr wenig davon. Ja, deswegen kann das schon sein, dass das das Überlebenselixier ist.
Du meinst also, das Christentum der Zukunft ist sowas wie der Baumarkt-Buddha?
Der Baumarkt-Buddha, den man sich so hinstellt und keiner weiß eigentlich, was der...
Also wir können sagen, dass das Christentum den endgültigen Status erreicht hat, wenn man so ein Kreuz bei Obi holt für den Garten.
Ja, genau. Jeder nur ein Kreuz, ne? Bitte links. Okay, also er meint, es ist die Zukunft und wir sagen ja, komisch, die Zahlen sind rückläufig. Und jetzt sagt er noch weitere Sachen. Zum Beispiel, er sagt, das Christentum habe sich in der Vergangenheit nicht ausgebreitet, weil es von oben befohlen wurde. Und da denke ich mir irgendwie, also ich frage mich ja immer irgendwie, ist es Glaube oder ist es ein Irrtum oder ist es richtig Betrug? Und Betrug, finde ich, ist es dann, wenn von Leuten was Falsches gesagt wird, von dem man aber sicher ausgehen kann, dass sie wissen, dass das falsch ist. Und welcher Theologe wüsste nicht, dass das tatsächlich von oben befohlen wurde? Wir denken an Konstantin und dass es Staatsreligion wurde und die qualmenden Scheiterhaufen des Mittelalters und so. Was meint er damit? Das kann doch nur Quatsch sein, oder Christian?
Ja, es ist ja nicht nur das. Wir haben ja den Eius Religio kurz vor dem 30-jährigen Krieg. Da hatten die ja schon mal so einen Kompromiss gemacht. Und da haben die Fürsten gesagt, ob man katholisch oder evangelisch ist. Und die einzigen Ausnahmen waren irgendwelche Mitglieder von der Fürstenfamilie. Deswegen findet man in Darmstadt eine einzige griechisch-orthodoxe Kirche. Das war irgendeine Prinzessin, die durfte da weiterspielen. Aber ansonsten war bis im 19. Jahrhundert ein Ort entweder katholisch oder evangelisch. Und im 19. Jahrhundert, als es dann quasi liberalisiert wurde und man durfte sogar in derselben Gemeinde katholisch sein oder evangelisch, haben die dann die ganzen Kirchen nochmal dazu gebaut. Und deswegen haben 50% der Kirchen stehen seit 19. Jahrhundert dort. Haben sie auch irgendwie vergessen, ne?
Und jetzt haben wir also in kurzer Zeit und ohne uns jetzt vorzubereiten, schwerwiegende Argumente gefunden, die man ja nicht bestreiten kann. Man kann ja nicht, das, was wir gerade vorgetragen haben, sind vielleicht nicht die einzigen Gründe, aber diese gibt es auf jeden Fall und man kann sie nicht bestreiten. Und er sagt jetzt, es wäre nicht so. Das kann nur Betrug sein.
Es ist ja auch so, dass diese falschen Behauptungen unwidersprochen durch die Medien dann gehen. Das ist so, ja. Wir haben ja schon immer so gehabt, dass man einem Pfarrer oder einem Bischof nicht widersprechen soll. So eine Beißstarre, ne? Lass sie mal reden, was immer die auch sagen, ist okay. Und dieser kritische Journalismus, der hat sich nie in diese religiösen Sphären dann ausgebreitet. Und das ist immer noch so, das beklage ich, dass Journalisten keine kritischen Fragen stellen in diesem Moment und dass sobald es in eine Messe oder in eine Predigt hineingesetzt wird, man das einfach schlucken muss und nichts sagen darf. Das ist schade. Und das muss noch ändern. Deswegen sind wir ja da.
Und ich glaube, ein Teil dieser Betrugsmasche besteht darin, die Kritiker zu überfallen mit so einem theologisch-philosophischen lateinischen Geschwurbel, dass die dann sofort eingeschüchtert werden und dass jemand ihnen halt vorwirft, sie würden sich nicht auskennen oder sie würden es aus dem Zusammenhang und da muss man erstmal die Schriften studieren und so weiter. Dabei sind die Dinge, die da besprochen werden, eigentlich relativ simpel.
Ich denke mal, Karl Marx ist in erster Linie ein Funktionär. Und er versucht halt dann seine politische Position zu halten und er kann darauf bauen, dass die Leute vergessen haben, was Religion ausmacht. Viele haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg gerade wegen der Küngelschaft zwischen Religion und Nationalsozialismus sich von der Religion abgewandt, weil die eben nicht geholfen haben gegen diesen Faschismus, sondern weil die mitgemacht haben, weil die davon profitiert haben, weil das nationalsozialistische Regime in Deutschland letztendlich auch ein religiöses Regime war, weil Atheismus wurde gleich verboten von Anfang an. Und Das hat viele dazu gesagt, dass sie mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Das hat sich gewandelt. Mittlerweile wird ja diese Geschichte erzählt, dass das quasi Religion immer diese Widerstandskraft ist und die wenigen religiösen Widerstandskämpfer werden hervorgekramt. Wo Leute einfach nicht mehr wissen, was vor 20 Jahren war, was vor 30 Jahren war, was vor 80 Jahren war, da kann man natürlich sehr schön dann Legenden pflanzen. Und Legenden ist das Spiel von Religion.
Mhm. Wobei er meint ja jetzt, wenn er sagt, es hat sich ausgebreitet, so und so und so, ne, dann meint er ja nicht jetzt die Nazi-Zeit, sondern so die frühere Zeit, ne, so die ersten paar hundert Jahre und so, ne?
Ja.
Und oder auch das Mittelalter und so weiter. Aber ich finde schon wichtig, immer auch wieder darauf hinzuweisen, auf diese Geschichtsklitterung nach dem Zweiten Weltkrieg. Übrigens auch die Predigten waren vor dem Zweiten Weltkrieg ganz anders. Höllen, Feuer und so weiter, das war damals, wie Predigten gehalten wird. Heute will man davon nichts mehr hören. Ne? Aber lass uns mal wieder zurückkommen zu dem Quotes da vom Herrn Marx. Er hat gesagt, die Leute hatten den Eindruck, es ginge mit dem Evangelium einen Schritt nach vorn. Und dann hat er noch gesagt, da spüren wir Rückenwind, also über die heutige Situation, nicht niederdrücken. Was hat denn das Christentum für einen Rückenwind heute?
Das muss man sich einbilden. Ich sehe jetzt nicht den Rückenwind. Zum Beispiel in den USA habe ich den Gefühl, dass die von der staatlichen Seite einen Rückenwind kriegen. Und dass da ein starker Drang ist. Und darüber werden wir vielleicht noch reden im Verlauf der Sendung. Aber in Deutschland sehe ich keinen Rückenwind. Ich sehe höchstens dieses große finanzielle Polster, auf dem sie sitzen. Und das ist das, was er vielleicht meint mit Rückenwind, oder vielleicht ist er auch in seiner eigenen Blase gefangen und sieht sich oder sieht irgendwo die Wachstumsregionen von Religion, Afrika, Südamerika, wobei da hat die katholische Kirche auch nicht so einen guten Stand mehr, dass er das als den Rückenwind sieht. Aber in Deutschland, das muss er sich einbilden. Ich sehe ihn nicht.
Ich habe ja eine Sache noch, den praktisch eine Art Schluss, und zwar er sagt, es gilt immer wieder neu die Frage zu beantworten, welchen Beitrag der Glaube für die gesamte Gesellschaft leiste. Die Kirche verstehe sich als eine Gemeinschaft, die mitten in der Welt da sei, nicht für sich selbst. Also er sagt, die Kirche ist im Grunde eine Agentur, die für andere Leute Gutes bewirken soll und nicht einfach nur an sich selber denkt. Das finde ich schon verblüffend. Man kann zwar jetzt nicht bestreiten, dass die Kirche irgendwie einen Beitrag auch leistet. Es gibt auch irgendwelche Gruppen, die leisten Beiträge, ne, Soziales, Ehrenamt und so weiter. Aber ich bin doch schon relativ fest davon überzeugt, dass über die Zeit gesehen und über alle Anwendungsfelder, also jetzt nicht nur Soziales und so weiter, der Saldo negativ ist. Diese ganzen verschiedenen Dinge, die die Kirche ja leisten könnte, haben doch mittlerweile längst staatliche oder säkular ehrenamtliche Stellen übernommen. Die Kirche als Glaubensgemeinschaft braucht doch keiner mehr. Also die Menschen braucht man immer, aber dass sie jetzt glauben und so, ist ja völlig überflüssig. Oder wie siehst du das?
Ich sehe da keinen Widerspruch. Die Kirche leistet einen Beitrag für die Gesellschaft, genau wie jeder andere Parasit. ein Blutegel leistet auch einen Beitrag für einen Körper, weil er ihn quasi hilft, noch mehr Blut zu machen.
Und wenn er jetzt zum Beispiel meint, der Beitrag des Glaubens für die gesamte Gesellschaft besteht vielleicht jetzt gar nicht darin, in Dingen, die man so anfassen kann, wie zum Beispiel der berühmte Kaffeenachmittag im Altenheim oder was weiß ich was, diese Dinge, sondern dass es wirklich der Glaube selbst ist. Also keine Taten, sondern einfach das, was die Leute glauben. Also beispielsweise die Menschenrechte, die veranstalten ja auch keinen Kaffeenachmittag, sondern sie erziehen die Leute und sagen, was wäre eigentlich gut, was wäre wünschenswert, welcher Gesellschaft sollten wir zustreben. Ne? Und indem diese einfach mal jetzt irgendwo aufgeschrieben wurden, ist es so ein Leuchtturm, den jeder sieht und sagt, da müssen wir hin, möglichst vollständig. Und das könnte doch meinen, dass der Glaube so ein ethisches Ding ist, sei ein guter Mensch, dass du dich immer fragst, ja, was hätte Jesus getan oder so auf diese Art, ne? Könnte das nicht auch ein Beitrag sein für die Gesellschaft?
Ich glaube nicht, dass Leute ethischer dadurch werden, dass sie sich selbst einreden, dass sie ethisch besser sind, sondern die müssen das einfach mal tun. Ja, und das machen die wenigsten, dass sie wirklich mal ihr Leben verändern, was Besseres machen. Und zwar auch im Rückblick nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Kirchen oder dass die christliche Religion Europa zu einem besseren Menschen gemacht hat, irgendwie. Verglichen mit anderen Ländern, wo es nicht war. Also ich würde schon sagen, dass wir ethisch auf demselben Level spielen alle immer.
Das sehe ich auch so. Ich bin da noch nicht ganz mit im Reinen mit dieser Sache, welchen Beitrag der Glauben für die Gesellschaft leisten kann. Und das Problem, das ich damit habe, ist folgendes. Nehmen wir mal an, die Menschen wären alle mehr oder weniger blöde. Ja, und es spricht jetzt einiges dafür, dass das vielleicht sogar so sein könnte. Ja?
Ja.
Und dann sagt man ihnen einfach, ja, das und das ist gut und böse und das ist eine Sünde und so weiter. Und dann ist es so. Und wenn die Leute so blöde sind, dass sie das nicht selber sich herleiten können, dann kann das vielleicht tatsächlich einen Nutzen haben, weil man ihnen einfach sagt, ja, glaub's einfach und so ist es nun mal, fertig aus. Ja? Sonst kommst du in die Hölle. Ich finde, wenn man das Gute auch gut begründen kann, dann ist es besser, weil indem man es begründet und durchdenkt, wird einem auch das klar, warum das gut ist. Und dann kann man sich sozusagen da weiterdenken. Ja, man kommt dann sozusagen auf das Nächste. Was beispielsweise man sagt, alle Geschlechter sind gleichberechtigt beispielsweise. Das ist ja eine Sache, das hat ja Konsequenzen. Da kommst du dann irgendwie auf weitere Erkenntnisse oder so. Ne? Und wenn ich es aber begründen kann, wenn ich es mir selber herleiten kann, dann brauche ich auch den Glauben nicht.
Jetzt, ich denke mal, die Alltagsethik kommt nicht aus einem rationalen Denken heraus oder einer philosophischen Begründung, sei es religiös oder rational begründet, sondern die kommt daraus, dass man einfach den Gebräuchen folgt. Und wenn man quasi sich jetzt quasi über die normale Moral mit einer höheren Ethik hinausheben möchte, dann auch das wird dann von vielen dann als hochnäsig, arrogant und heiliger, diese Vorstellung, dass er besonders scheinheilig ist und so besonders tut. Es wird auch nicht richtig quasi akzeptiert, sondern es gibt sozusagen dieses gesellschaftliche Konsens, dieser Gruppe, der durch Gruppendruck dann durchgesetzt wird. Man kann natürlich sagen, was ist die bessere philosophische Begründung? Eine, die aus einer Märchengeschichte rauskommt oder eine, die aus einem rationalen Überlegen, was besser ist für die Gesellschaft, kommt? Und da ist natürlich die Märchengeschichte ganz schlecht aufgestellt, weil die erstens unwahr ist und zweitens auch die Religionen sich nicht diesem Gruppendruck entziehen können. Denn wenn wir uns mal schauen, was in diesen Heiligen Schriften drinsteht, da sind die ja von vielen Sachen abgerückt. Von Sklaverei, dass der Mann das Vorrecht hat über die Frau und dass die Frau nur Besitz ist. Und jede Menge anderen Krempe wie Todesstrafe und oder dass man seine Kinder züchtigen muss. Da steht ja alles drin, weil es halt früher der gesellschaftliche Norm war. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ist, wenn wir einfach nur mit der Gesellschaft mitgehen, aber wir sind auch Opfer irgendwo, weil wir in der Gesellschaft drin sehen, uns denen unterwerfen müssen, was andere sagen. Ich glaube, dass vielleicht vom theoretischen Gedanken her man darüber argumentieren kann, was sozusagen die Moral der Gesellschaft, wo die herkommt, was sie bestimmt. Aber wenn man vom praktischen Standpunkt aussieht, ist die Moral das, was die Mehrheit denkt, was richtig ist und was die Mehrheit auch praktiziert und unterdrückt. Und deswegen ist in Japan alles blitzeblank sauber und ordentlich und die Leute sind höflich und so weiter und in anderen Gegenden nicht, weil es halt einfach sozusagen ein anderer gesellschaftlicher Konsens ist.
Also das stimmt sicherlich, dass die meisten Leute einfach dem folgen, was in der Kultur allgemein gefordert wird und vorgelebt wird und was auch dann irgendwie in diesem Rahmen irgendwie Sinn macht oder so. Ne? Aber es gibt ja mehrere Gesellschaftsschichten und diejenigen, die das kritisch durchdenken, das sind ja auch viele Leute und die haben ja auch Einfluss. Sonst könnten wir unsere Gesellschaft ja gar nie mal irgendwie verändern. Also die Leute gibt es auch. Und jetzt ist es aber entscheidend, dass diese Leute, ich sage es mal so diese, man will nicht sagen Elite, aber halt so die Leute, die einfach ein bisschen nachdenken irgendwie so, ne? Tut ja auch nicht jeder.
Ja.
Dass die dann aber auch zu richtigen Ergebnissen kommen. Und wenn wir eins wissen, dann, dass die besten Theologen des Christentums, was ja hier gerade zur Debatte steht mit dem Herrn Marx, dass die über Jahrhunderte und Jahrtausende komplett falsch lagen bei Dingen, wo wir uns heute absolut sicher sind, dass sie so und so sein müssten. Gleichberechtigung von Frauen beispielsweise oder dass man Andersgläubige nicht umbringen soll und dieser ganze Quatsch. Ne? Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das hat man damals so gesehen, heute sehen wir es anders, wer weiß, wie wir es in Zukunft sehen werden, sondern da sind wir uns ja absolut sicher, weil wir es auch klar begründen können, warum sollen Frauen weniger wert sein als Männer, gibt keinen Grund dafür. Die besten Theologen, die am meisten und am längsten drüber nachgedacht haben, lagen doch immer falsch. Und also wenn wir eins wissen, ist, das ist das, dass die Religion kann es nicht sein, was uns da jetzt zum Guten führt. Auch wenn wir über alle anderen Methoden nichts wissen, aber dass die Religion da ein falsches Mittel ist, das wissen wir sicher mittlerweile.
Man kann auch sehen, dass wenn sie folgen, dann folgen sie auch immer hinterher. bis sie die Menschenrechte dann akzeptiert haben oder bis dann die Gleichberechtigung, das haben sie immer noch nicht geschafft, ne, in der katholischen Kirche, Gleichberechtigung. Warum ist es immer noch notwendig, dass für den lahmen Zaubertrick mit dem Brot und dem Rotwein da, dass man dann einen Penis haben muss? Ne? Also, das leuchtet mir nicht ein. Ich meine, die Evangelischen, die machen diesen Zaubertrick schon länger mit Frauen. Funktioniert auch oder nicht. Ja, also warum die Katholiken da quasi so verbiestert dann immer noch sagen, nee, das muss schon das richtige Geschlecht sein. Das zeigt, dass die immer hinterherhinken, immer langsamer sind und immer die Tradition vorschrieben, um dann irgendwann doch einzuknicken und dann in der Moderne anzukommen.
Ja, und der Herr Marx beansprucht ja trotz alledem eine Führungsposition. Er sagt ja nicht, wir müssen gucken, dass wir die Mehrheit sind und nur so funktioniert, sondern er sagt ja, dass dieses kleine Häuflein Christen, was sie dann in Zukunft sein werden, trotzdem eben die Gesellschaft zum Guten verändern kann. Also, dass es eine ganz große Hebelwirkung gibt, ne? Dass das Salz der Erde, die Christen, die ganze Gesellschaft zum Guten führen. Da sehe ich es überhaupt nicht. Wie will uns jemand, der noch nicht mal die Gleichberechtigung der Frauen hinbekommt, uns da moralische Ratschläge erteilen? Und ein letztes noch, und zwar, er tritt ja, ob er es will oder nicht, in Wettbewerb mit anderen moralischen Systemen oder Weltanschauungssystemen, das so säkular-humanistische Weltbild. Und da sehe ich nicht, was das Christentum irgendwie anzubieten hätte, was nicht andere auch anbieten, aber ohne die Nachteile. Und das Einzige, was er noch so hat, ist ja im Grunde so ein Jenseitskrempel. Ne?
Ja.
Ja, wollt ihr nicht das ewige Leben haben und so und dann wäre alles sinnlos und so und diese Sachen irgendwie.
Also ja, du hast recht, auf dem Wettbewerb der Religionen ist das Christentum schwach aufgestellt. Wenn man jetzt also die Botschaft anschaut, Himmel, Hölle gibt es woanders. Dumme Sprüche gibt es auch im Buddhismus. Ja, also er hat kein Yoga.
Aber der Marx in so einer ganz engen schwarzen Strumpfhose und so einer Narrenkappe, der will man sich ja im Traum nicht vorstellen. Da wacht man ja schweißüberströmt auf. Nee, dann soll er lieber mit seinen weiten Klamotten irgendwie da aufgehen. Ja, okay. Tja, Christian, wir müssen zum Schluss kommen. Was bleibt übrig? Ja. Also, ich fand da jetzt überhaupt nichts, was ich irgendwie einleuchtend fand. Ich fand das von vorne bis hinten Quatsch. Und ich bin ja auch nicht jetzt so blöde, ne? Oder ich habe ja auch immer wieder versucht, da was Gutes drin zu sehen, könnte das so meinen und so weiter. Er wurde ja schon so oft interviewt und hat so oft seine Sätze feilen können. Es ist jetzt nicht eine Sache, die ihm gerade eingefallen ist oder so. Und wenn das trotzdem nicht überzeugend ist, dann muss ich sagen, ja gut, er hatte seine Chance. Und dann ist mir auch noch wurscht.
Mein Fazit ist etwas, was mir schon vor 25 Jahren aufgefallen ist, dass mir der Fehler bei uns Atheisten liegt. Denn wir machen den Fehler, dass wir diesen Theologen und Priestern zuhören und darüber nachdenken, was sie sagen. Echte Christen machen das nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.